Thema der Messias im Alten Testament. Dass Jesus die Erfüllung der messianischen Verheißungen des Alten Testaments ist, denke ich, ist unter uns unumstritten. Wir wollen jetzt einmal den Weg gehen, dass wir einige alttestamentliche Texte, eine ganze Fülle möchte ich Ihnen kurz nennen, nachher anschauen wollen, um zu sehen, wie sieht es vom Alten Testament her aus und wie müssen wir dann die Erfüllung verstehen. Bevor ich zu den Texten komme, ein erster Punkt, der Begriff Messias im Alten Testament. Jesus hat den Titel Messias. Nicht also, wir sind ja gewohnt, die Wendung Jesus Christus sollten uns immer klar machen, Christus ist der Titel, nicht der Nachname. Jesus, der Christus. Und das ist natürlich die Übersetzung von Yeshua HaMashiach. Jesus, der Messias. Jesus, der Gesalbte. Nun würden wir natürlich von diesem Titel her erwarten, dass der Messias-Begriff, Messias-Titel, auch im Alten Testament entsprechend häufig und in den entsprechenden Verheißungen begegnet. Interessant. In kaum einer messianischen Verheißung kommt der Titel Messias vor. Das ist auch noch einmal methodisch interessant, dass wir nicht zu stark an den Begriffen hängen, sondern eher an der Sache. Nicht, es gibt es ja in vielen Fragen. Zum Beispiel, manche sagen, Dreieinigkeit kommt nicht in der Bibel vor. Also gibt es auch keine Dreieinigkeit. Das ist ein zu schneller Kurzschluss von einem Begriff auf die Sache. So könnte man noch andere Dinge nennen, ich belasse es dabei. Eine interessante Beobachtung, der Messias-Titel begegnet in kaum einer messianischen Verheißung. Der Begriff Messias im Alten Testament wird häufig für Könige verwendet. Was heißt häufig? So häufig ist der Titel gar nicht. Wird für Könige verwendet, für irdische Könige. Für den David und für den Saul und für den Salomo. David fragt, wie könnte ich meine Hand an den Gesalbten legen? Wer ist gemeint? Saul. Also der irdische, geschichtliche, alttestamentliche König ist an den meisten Stellen, an denen Messias im Alten Testament verwendet wird, gemeint. Am häufigsten findet er Verwendung im ersten und zweiten Buch Samuel. Relativ häufig auch in den Psalmen. Auch dort häufig für den irdischen König David, Salomo und so weiter. Interessant ist, in Jesaja 45, Vers 1 wird sogar der persische König Kyros als mein Gesalbter bezeichnet. Weil er Gottes Auftrag ausführt und es ermöglicht, dass Israel aus dem Exil zurück kann, beziehungsweise genauer müssten wir sagen, vorrangig Juda. Dann haben wir noch zwei Stellen im Buch Daniel, Kapitel 9, im Zusammenhang mit der 70-Jahr-Woche. In den ganzen prophetischen Texten, die wir als messianisch deuten, kommt der Titel nicht vor. Die Bedeutung dieses Titels ist wohl erst in nachalttestamentlicher Zeit im Judentum herausgewachsen und kommt mit der Bezeichnung Jesus als Messias bzw. Christus zu seinem Höhepunkt. Messias bedeutet Gesalbter. Von dem Verbum salben, Maschach. Gesalbt wurden Priester, aber vor allem Könige. Saul, David, Salomo, und man vermutet, dass die Salbung in Israel bei jedem König vollzogen wurde. Übrigens ein Akt, der nicht nur in Israel vorkam in jener Zeit. Die Salbung ist ein Zeichen der Weihe, Zeichen der Berufung, die Einsetzung zu einem besonderen Dienst, und parallel dazu wird bei manchen die Verleihung des Geistes Gottes beschrieben, zum Beispiel bei David. Der Geist Gottes kam über ihn, als er gesalbt wurde, und der Geist Gottes verlässt Saul. In der Forschung sind die messianischen Verheißungen beziehungsweise ist die Definition des Messias in einem engeren Sinn vorgenommen. Das ist jetzt einfach ein bisschen Begriffserklärung, aber es ist nicht unwichtig. Die enge Bedeutung von Messias meint den endzeitlichen Heilskönig Israels. Den endzeitlichen Heilskönig Israels in der Davidslinie. Die Bindung an Israel, die Verheißung einer Friedenszeit und die Verheißung einer letzten Zeit von Ruhe und Frieden für Israel. Wenn man Messias so definiert, was in der Forschung weithin geschieht, dann kann man nicht alle Verheißungen auf Jesus im Alten Testament als messianisch beschreiben, im engeren Sinn. Und deshalb möchte ich unterscheiden eine engere und eine weitere Definition von Messias oder messianisch. Die engere habe ich schon vorgestellt, die weitere bezöge sich dann auf alle Verheißungen auf Jesus, die durch ihn erfüllt sind. Das war in aller Kürze zum Begriff Messias im AT. Zweitens, die Voraussetzungen der messianischen Verheißungen. Zweitens, die Voraussetzungen der messianischen Verheißungen. Da ist zu nennen vor allem die Nathansverheißung. Ich möchte auf andere Texte jetzt nicht eingehen. 2. Samuel 7. David wird ein beständiges Königreich verheißen. Die Davidslinie bricht nicht ab. Das ist die erste und wichtigste Grundlage. Nicht, es gibt ja schon zuvor Verheißungen in diese Richtung, die nicht so konkret sind. Aber jetzt stoßen wir im Alten Testament auf die Tatsache, dass die Nachkommen Davids und David selber auch versagt haben. David, Ehebruch und Totschlag, Salomo, baut Tempel für seine ausländischen, keine Tempel, sondern Opferstätten, wahrscheinlich keine Häuser, sondern offene Kultstätten, nicht gegenüber vom Tempel, auf der anderen Seite jenseits des Tales. Sie kennen das Lied, jenseits des Tales, standen ihre Zelte, jenseits des Tales, hier der Tempel, und jenseits des Tales waren die Opferstätten für die ausländischen Frauen von König Salomo. Die hat man gesehen, nicht? Müssen Sie sich mal vorstellen, wenn es damals den Gottesdienst Sonntagmorgen um 10 Uhr gegeben hätte, fahren wir jetzt links oder rechts hoch? In Sichtnähe, ist ungeheuerlich. Und das wird ja dann auch vom Propheten entsprechend gerügt und das Königreich nach Salomo wird geteilt. Es gibt im Königreich Juda fromme Könige und es gibt Könige, die deutlich kritisiert werden, weit sie dem Götzenkult einen Einfluss gewährten. Die Schuld der Könige wird immer wieder aufgezeigt von den Propheten. Das ist ein Merkmal der alttestamentlichen Propheten. Schuld wird aufgedeckt. Und mit der Zeit hat sich die Sache so zugespitzt, dass die Propheten sagten, weil die Könige versagen, die Israel oder Juda vorstehen, deshalb kommt Israel zunächst und dann Juda an ein Ende, an ein politisches Ende. Die Souveränität, staatliche Souveränität wird genommen. Das Land wird zum Teil genommen. Der König wird genommen. Die Gaben, die Gott gegeben hat, nimmt Gott zurück aufgrund der Sünde. Und wie gesagt, das eskaliert dann bei den Propheten. Und es sind ja die Propheten, die zum Teil dann diesen Untergang auch erlebt haben. Und jetzt stoßen wir auf eine interessante Beobachtung. Die Propheten, die das Ende Israels und Judas verkündigt haben aufgrund der Sünde, damit auch das Ende des Hauses Davids vorläufig. Genau die Propheten verkündigen einen neuen Anfang. Und die Verkündigung eines neuen Anfangs gemäß der alten Verheißung kann nur erfolgen, weil diese Verheißung gegeben war in 2. Samuel 7 und zwar bedingungslos. Und deshalb wurde diese Verheißung im Blick auf David weitergegeben. Es gibt keine Verheißung an ein nordisraelitisches Königtum. Es gibt keine Verheißung an eine nordisraelitische Königsstadt. Die Verheißung bindet sich an David. Und ich kann die Wurzel für das Ganze nur in 2. Samuel 7 sehen. Und damit sehen Sie die Bedeutung dieser einen Stelle für das, was dann kommt. Drittens, drei Verheißungslinien auf Jesus hin im Alten Testament. Drei Verheißungslinien auf Jesus hin im Alten Testament. Ich beschreibe diese Linien zunächst nebeneinander. Denn eine Verbindung innerhalb des Alten Testaments gibt es eigentlich im engeren Sinne nicht. Das steht zunächst einfach nebeneinander und das ist die große Frage, was ist aufgrund dieser Verheißungen zu erwarten? 3.1. Die Verheißung des Messias im engeren Sinn, sprich endzeitlicher Heilskönig für Israel. Die Verheißung des Messias im engeren Sinn. Diese Verheißungen dominieren zahlenmäßig. Es ist der breite Strom alttestamentlicher Verheißungen. Ich möchte ein paar Texte vorstellen und ich lege sie Ihnen auf. Sie dürfen auch nachschlagen, kein Problem. Ich beschränke mich auf Texte aus den Propheten. Man könnte noch ein paar Texte aus dem Psalmen hinzunehmen, aber ich muss mich beschränken. Ein erstes ganz zartes Würzelein haben wir bei Amos. Amos, seine Wirkungszeit etwa 760 vor Christus. Interessanter Mann. Bauer. Vielleicht Kapitalist. Nach Amos 1,1 hatte er nämlich Viehherden, also Rindvieh. Und Rindvieh hatte nur die Reichen. Die anderen hatten Kleinvieh, Schafe und Ziegen. Aber vielleicht war er auch Mitarbeiter bei einer Staatsdomäne, das könnte auch sein, und dann wären die Rindviecher auch zu erklären. Außerdem war er Sykomorenritzer, Sykomorensüchter, die gab es nur in bestimmten Gegenden, diese Plantagen, und deshalb kam er etwas herum im Land und hat etwas gesehen von der Welt, von Israel. Ich sage das deshalb, dieser Amos kam ja aus dem Südreich, aus Juda, wurde aber als Prophet nach Israel gesandt in den Norden. Und am Schluss seines Buches, letzten Verse, das ist dieser Text, Amos hat fast keine Verheißungen für Israel. Er hat nur eine Zukunftsansage, es ist aus. Das Gericht kommt. Bei Amos ganz massiv. Und dann am Schluss dieses Hoffnungspflänzlein, zur selben Zeit. Interessanterweise bei vielen Verheißungen keine Zeitangabe. Bei den Propheten offen. Zur selben Zeit, wann wird es sein? Was sind bei Gott 1000 Jahre? Zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Zerfallene Hütte Davids, der Zerfall in 2 Staaten nach Salomo. Das wollte Gott nicht, das Ergebnis der Sünde. Und diese zerfallene Hütte wird wieder aufgerichtet und es ist ganz selbstverständlich unter einem Daviditen natürlich. Es ist die zerfallene Hütte Davids. Die Zukunft hat ein Gesamtisrael unter einem Daviditen. Es gibt gar keine andere Zukunft. Und diese Zukunft wird ein Friedensreich sein. Man wird zugleich ackern und ernten, zugleich kältern und säen. Die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Denn ich will die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden. Diese Zukunft ist eine Heilszeit. David, ein Reich, Friede für Israel. Endzeitlicher Heilskönig. Davidide. Hosea 3, 4 und 5. Bei Hosea geht man davon aus, dass er ein Prophet aus dem Nordreich war, der auch im Nordreich gewirkt hat. Und jetzt, was vielleicht bei Amos nicht unbedingt verwundert, dass er David die Zukunft gibt, lesen wir auch bei diesem Hosea, ich nehme nur Vers 5, danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen. Auch der Nordreichprophet Hosea sieht ganz klar, die Zukunft ist ein König aus dem Hause David, auch für das Nordreich Israel. Sie merken, das sind noch ganz knappe Andeutungen. Dies wird nun deutlich ausführlicher bei Kollege Jesaja. Also ich meine Kollege von Amos und Hosea. Nicht von mir, ich bin kein Prophet. Ich nannte deshalb das Wort Kollege, weil Hosea etwa in der gleichen Zeit gewirkt hat. Etwas nach Amos und Jesaja wirkte wohl in Jerusalem. Ist auch interessant, man muss davon ausgehen, dass Jesaja sehr gute Connection hatte zum Königshaus. Da gab es wohl verwandtschaftliche Beziehungen. Jesaja war von hoher Herkunft. Bin gerade versucht, über die Menschen noch ein bisschen mehr zu sagen, aber ich beiße mir auf die Zunge, weil sonst will's die Zeit nicht leiden, denn um 12.15 Uhr, glaube ich, gibt's Mittagessen und da wollen wir ja dann vorher schließen, nicht? Oder Halb eins erst, ja, da könnten wir bis Viertel machen. Ganz bekannter Text, Jesaja 8. Da könnte man sehr viel dazu sagen, nicht ein Text, der wieder gewirkt hat für Jesus, wie die frühere Zeit, Kapitel 8, Vers 23, Land Zebulon, Land Naphtali, das sind die Kleinstaaten, die Kleinstämme im Bereich Galiläas. Man wird nicht fehl davon gehen, wenn Jesus aufgrund dieses Wortes seine Wirksamkeit in Galiläa begonnen hat. Dieses eine Wort mit einer ganz großen Wirkung. Wichtig sind jetzt die Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. In was für einer Zeit gesprochen? Vermutlich gehört das Wort etwa in das Jahr 732 vor Christus. Der erste assyrische Einfall in das Nordreich Israel mit einer Beschlagnahmung der Randgebiete Israels, nämlich der Küstenregion, der Jezreel-Ebene und das nördliche Gebiet und Gilead, das Gebiet Transjordanien. Dies haben die Assyrer okkupiert und zu drei Provinzen gemacht. Können Sie sich ein bisschen vorstellen? Also so ein Halbmond um Israel. Geblieben ist Israel das Gebiet von Ephraim und halb Manasse, also das ephraimitische Bergland. Und jetzt müssen Sie sich dieses Gebiet vorstellen, dieses kleine Gebietchen Israel, oben das Huletal. Und hier ist diese assyrische Militärmaschinerie durchgekommen. Das ist furchtbar für die Bewohner. Und das ist das Volk, das im Finstern wandelt. Dieses Volk, Nordisrael, Galiläa. Und jetzt bekommt dieses Volk im Norden eine Verheißung des Jerusalemer Propheten Jesaja und die Ankündigung, dass diese schreckliche Kriegsherrschaft ein Ende hat. Vers 3, denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft, das haben die gehört damals, wenn Zehntausende Militärs durchziehen, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird ein Fraß des Feuers. Ende dieser Schreckensherrschaft der Assyrer, das die gerade erlebt haben. Wie sieht die Alternative aus? Jetzt wieder Vers 5 und 6. Übrigens ist die Elberfelder Übersetzung. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er hat Würdenamen, die ich jetzt nicht auslegen kann. Groß ist die Herrschaft, sein Friede kein Ende auf dem Thron Davids. Jesaja verkündigt dem nördlichen Israel einen zukünftigen Davididen. Und dann wird es Frieden geben. Es wird nicht nur ein Friedensreich sein, sondern Friede bedeutet zwei ganz wichtige Begriffe, die sind in der christlichen Tradition etwas vergessen worden, sind für das Alte Testament sehr wichtig. Recht und Gerechtigkeit. Ein rechter König übt Recht und Gerechtigkeit. Das ist fast unmöglich, Recht und Gerechtigkeit. Was ist Recht in der Rentenpolitik? Was ist gerecht in der Gesundheitspolitik? Was ist Recht und Gerechtigkeit? Ganz schwer. Kennzeichen des endzeitlichen Heilskönigs. Recht und Gerechtigkeit. Aber nicht nur des endzeitlichen Königs, sondern Anforderungen an Könige überhaupt. Von nun an bis in Ewigkeit, diese Herrschaft ist unbegrenzt. Und darunter kommt jetzt die Unterschrift keines Geringeren. Der Eifer des Herrn, der hier scharen wird, ist tun. Diese Wendung, Herr Scharen, eigentlich Zöbaot. Javid. Herr Scharen im Urtext Zöbaot, Hinweis auf Gottes Macht. Gott ist der Allmächtige. Und wenn Gott unterschreibt diese Verheißung, dann geht es in Erfüllung. Und wenn er 3000 Jahre dazu braucht, geht in Erfüllung, ganz gewiss. Bei Karl May stünde hier Hau, nicht? Wenn ein großer Indianer eine Rede endet, dann sagt er Hau, habe ich bei Karl May, ich weiß nicht, ob es so war, aber bei Karl May ist es so. Das ist das Hau Gottes, ich unterschreibe das und das kommt und das gilt. Und im Neuen Testament heißt es dann Amen, Amen, ich sage euch. Ist auch so eine Befestigung. Sie merken, das wird hier klarer, aber die Linien sind dieselben. Amos, Hosea noch etwas zurückhaltend, hier bei Jesaja ganz deutlich. Und jetzt käme ein Jesaja-Text, wenn wir den jetzt auslegen wollten, dann müssen wir schnell der Küche anrufen, dass das Mittagessen auf heute Abend verschoben wird. Nun, zu Ihrem großen Glück habe ich keine Lust dazu. Jesaja 11 ist ein ganz bombastisches Kapitel. Ich begrenze mich auf diese Linien. Hier kommen sehr viele Aspekte zusammen. Das lohnt wirklich mal eine gründliche Auslegung, gründliches Betrachten dieses Textes. Zunächst der Anfang, Vers 1. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. David ist nicht genannt, aber sein Vater. Und das bedeutet, es ist ein Gerichts- und ein Heilswort in einem. Nicht, man kann sagen, der David-Zweig, der ist abgehackt. Der Davidzweig hat keine Zukunft. Die Davidslinie, die bestehende Davidslinie. Dieses Königreich geht zu Ende und es ging zu Ende. Aber aus dem gleichen Stamm kommt ein zweiter Reis. Aus dem gleichen Stamm, da kommt der zweite David. Gericht und Heil in einem. Nun kann ich nur kurz im Grunde eine Inhaltsangabe machen, Vers 2 bis 5. Ganz große Ausstattung zur Regierung, nicht Ausrüstung zum Regieren. Der Geist der Weisheit, des Verstandes, Rat und Stärke, Erkenntnis und Furcht des Herrn. Ausrüstung zum gerechten Gericht, nicht was die Augen sehen und die Ohren hören, sondern in Gerechtigkeit. Wir haben wieder hier Gerechtigkeit, ein ganz wichtiges Wort, mehrmals. Da gibt es Übereinstimmung. Dann Vers 7 bis 8, der Friede wird gesteigert sogar hinein in das Verhältnis der Tiere. Nicht, ich lese Ihnen eine moderne Übersetzung, und Frauen werden nicht mehr Gilfen schreien, wenn sie eine Spinne sehen. Nun haben Sie einen kleinen Einblick in meine familiären Verhältnisse. Aber nicht mit Bären und Schlangen habe ich zu Hause wenig zu tun, aber der Kampf zwischen Mensch und Tier ist bei mir der Kampf zwischen meinen Frauen und den Spinnen. Stellen Sie sich irgendetwas Entsprechendes vor, nicht? Gesteigerter Friede. Umfassender Friede, totaler Friede für die ganze Schöpfung. Vers 9, diese Regierung ist eine Zeit ohne Sünde. Vers 10, dieser neue Davidide ist ein Zeichen für die Völker. Hier haben wir eine Entsprechung zu Jesaja 2, der Völkerwallfahrt zum Zion. Dieser neue Davidide beeindruckt die ganze Welt. Die Welt hört von ihm und man wallfahrt dorthin nach Jerusalem zu diesem König auf dem Zion, um von ihm Weisung zu hören. Und so geht Friede und Gerechtigkeit in die Welt hinein. Das ist das Bild bei Jesaja. Völkerwallfahrt zum Zion, zum neuen Davididen. Und Vers 11 bis 16, die Wiederherstellung des einen Israel. Israel wird zurückgeholt und dann haben wir hier in Vers 13 die Einheit. Und der Neid Ephraims wird aufhören. Ephraim steht für das Nordreich. Sie merken, da gibt es verschiedene Begriffe dafür. Der wichtigste Stamm im Norden, Nordreich Israel, war Ephraim. Ephraim und Manasse, die Josefsöhne. Der Neid Ephraims wird aufhören, die Feindschaft Judas ausgerottet werden. Dass Ephraim nicht mehr neidisch ist auf Juda und Juda nicht mehr Ephraim Feind ist. Die Versöhnung Israels und Judas. Ein sehr ausführlicher Text, wie ich habe nur gestreift, das Interessante, viel ausführlicher, aber wir haben dieselben Linien. Ein neuer Davidide, Recht und Gerechtigkeit, Friede sogar mit dem Tierreich, keine Sünde, die Einheit von Israel und Juda. Hier haben wir aber einen Aspekt, der sonst eher selten ist in den messianischen Verheißungen, nämlich die Völker. Die messianischen Verheißungen im engeren Sinn sind sehr stark Israel konzentriert. Hier wird ein Fensterchen aufgemacht zu den Völkern. Wir fragen die Kollegen der drei genannten Propheten, die etwas später gewirkt haben, nämlich Jeremia und Hesekiel. Ich habe einen vergessen, Micha 5, Vers 1, Bethlehem, wird David nicht genannt, aber Bethlehem ist die Davidstadt. Nicht, ist eine indirekte Nennung Davids, wieder die Davidslinie. Jeremia 23. Wir haben diesen Text sinngemäß bei Jeremia öfter. Siehe, es kommt die Zeit, wieder unbestimmt. Mit der Zeit ist die Bibel sehr vage. Es gibt nur wenige konkrete Zahlenangaben, was Verheißungen anbetrifft. Dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll König sein und wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, der Herr unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hat. Die Linien sind ganz ähnlich. Dass ich dem David einen gerechten Spross, hier haben wir einen neuen Begriff, einen Spross, aber das ist ja ähnlich wie Jesaja 11, einen neuen Zweig, einen gerechten Spross, Davidide, König, regieren, Recht und Gerechtigkeit, Juda und Israel unter diesem Davididen wieder geeint. Sicherheit, Ruhe für Israel. Israel kommt zurück aus der Zerstreuung, aus allen Landen, wohin es zerstreut wurde. Hesekiel 34, 23. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll. nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Ich brauche nicht mehr viel dazu sagen. Wir haben eine unterschiedliche Terminologie. Hirte, Spross und so weiter. Aber wir haben in etwa dieselben inhaltlichen Aussagen. Es geht um einen Nachkommen Davids. Es geht, wenn wir diese Verheißungen einfach einmal so lesen, um einen irdischen König aus dem Hause Davids. Diese Verheißung ist verbunden mit Frieden für Israel, mit der Rückkehr aus der Verbannung. Sie ist verbunden mit einem Regiment in Recht und Gerechtigkeit und Israel wird wieder zu einer Einheit, Juda und Israel wird zu dem, was es ursprünglich sein sollte, ein Volk, nicht mehr geteilt. Interessanterweise, Nordreich-Königtum spielt überhaupt keine Rolle. Es war eine Zwischenära, die abgeschlossen ist, da ist keine Verheißung drauf. Die Verheißung gilt allein dem Hause David. Das war die erste Linie, 3,2. Die zweite Linie, seien Sie getrost, jetzt geht schneller. Denn ich sagte, diese Davidslinie, messianische Linie, ist der breiteste Strom. Der Menschensohn. Interessant deshalb, weil Jesus selber sich diesen Titel gab. Jesus selber hat von sich als vom Menschensohn gesprochen und interessanterweise gibt es nur eine Stelle dafür im Alten Testament. Die Stellen, die bei Hesekiel in diese Richtung gehen, haben nicht diese Bedeutung, nicht dieses Gewicht wie diese Daniel-Stelle. Eine Stelle, nicht gegenüber den messianischen Stellen, das ist ja eine Flut. Man kann sagen, da waren sich die Propheten einig. In der Verlängerung von 2. Samuel 7 waren sich die Propheten einig in den messianischen Verheißungen. Sie haben das inzwischen gemerkt, diese engere Definition. Und jetzt hier diese eine Stelle mit einem Titel, den Jesus aufgenommen hat. Wir lesen dort, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Was ist der Unterschied? Wir haben keinen Anklang an die Davidslinie, keine irdische Linie. Es kommt einer mit den Wolken des Himmels. Es kommt einer von oben. Das heißt, es kommt einer von Gott. Dieser hat die Gestalt eines Menschensohns, wie eines Menschensohn. Das heißt hier nicht, er ist Mensch. Wie eines Menschensohn, in seinem Äußeren. Aber er kommt von Gott, wenn Sie Daniel im Kopf haben oder nachlesen, es ist ja das Reich, das die Weltreiche ablöst. Und diese Weltreiche kommen aus dem Wasser, aus dem Meer, die kommen aus der Menschheit. Und der als Gegenüber kommt von oben. Und Gott gibt ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute dienen sollen. Alle Völker. Dass es hier noch einen Bezug gibt zu Israel oder zu den Gläubigen, lesen wir am Ende dieses Kapitels. Aber das klammert jetzt nicht aus, dass hier alle Völker im Blick sind. In einer Weise, wie dies in den messianischen Verheißungen höchstens angedeutet ist in Jesaja 11. Man könnte sagen, die messianischen Verheißungen, die sind nur an Israel interessiert. Was ist die Zukunft Israels? Hier haben wir alle Völker. Dieses Reich ist ein ewiges Reich, das vergeht nicht. 3.3. Der Gottesknecht. Nun begegnet eine dritte markante Person im Alten Testament nur beim Propheten Jesaja. In den Kapiteln 42, Vers 1 bis 9 und 49, Vers 1 bis 6 und 50, Vers 4 bis 11 und 52, Vers 13 bis 53, Vers 12. Können Sie so schnell schreiben? Aha, aber da sehen Sie einmal, wie schnell ich lesen kann. So hat jeder seine Gabe. Jesaja 42, 1 bis 9, die Abgrenzung ist umstritten bei manchen Liedern, aber ich grenze mal so ab. Jesaja 42, 1 bis 9, 49, 1 bis 6, 50, 4 bis 11, und 52, Vers 13 bis 53, 12. Ich hätte Ihnen ja vorher sagen können, wenn Sie hier zwei Bücher kaufen, haben Sie alles drin und noch viel mehr von dem, was ich heute Morgen ausführe. Nicht? Aber das Schreiben erhöht ja die Konzentration. Es gibt in der Forschung ungeheuer viel Literatur zu diesen Liedern, Gottesknechtsliedern. Große Diskussion, wer ist dieser Gottesknecht? Ist er individuell oder kollektiv zu deuten? Kollektive Deutung ist die alte Deutung auch des Volkes Israel. Sie sagen, wir sind gemeint. Das gibt es auch in der christlichen Auslegung, möchte die Diskussion hier nicht führen. Da dieser Knecht auch für Israel da ist, halte ich eine kollektive Deutung für nicht möglich. Es geht um eine Einzelfigur. Also ich halte fest an der individuellen Deutung. Man hat sich gefragt, könnte das eine historische Person sein in der Ära Jesajas, aber man hat niemand gefunden. Es ist niemand konkret angesprochen. Auch da tappt man im Dunkel, wenn man nur historisch deuten möchte. Ich persönlich meine, dass diese Worte bewusst offen sind als Verheißung nach vorne und deshalb auf ihre Erfüllung warten, dass sie, selbst wenn es Anklänge gäbe an eine historische Person zur Zeit Jesajas, darin nicht aufgehen. Übrigens, das gilt für manche Verheißungen, die haben auch einen Anhalt an der Gegenwart. Das konnte ich heute nicht ausführen. Die messianischen Verheißungen bei Jesaja haben einen Anhalt an der Gegenwart. Lesen Sie einmal Jesaja 7,14 im Zusammenhang. Dann werden Sie merken, das ist nicht nur eine Verheißung für 700 Jahre später, sondern da ist ein Anhaltspunkt in der Gegenwart Jesajas. Aber sie geht in der Gegenwart nicht auf. Und sollte es eine Person geben, auf die hin historisch die Gottesknechtslieder gemünzt sind, dann geht die Deutung in der Vergangenheit nicht auf, also in der Zeit Jesajas. Sie ist offen nach vorne. Sie fragt, wann wird dieses Wort erfüllt? Was tut dieser Knecht? Das ist die nächste interessante Frage. Was tut dieser Knecht? Ich möchte nur ein paar Dinge auflegen und aufzeigen. Jesaja 42, 1 bis 9, ein schönes Lied. Ein Lied mit zwei Teilen, die sich entsprechen. Studieren Sie es einmal. Ich gebe Ihnen viele Studienaufgaben für Texte, aber es sind ganz lohnende Texte. Das lohnt sich wirklich. 1 bis 4 und 6 bis 9 parallel. mit neuer Formulierung, aber inhaltlich parallel. Und Vers 5 ist der Klammervers, da ich in der PC-Bedienung eine einzige Flasche bin, konnte ich das nicht in die Mitte rücken. Das müsste eigentlich in die Mitte. Nicht? Also stellen Sie sich in der Mitte vor. Als Verklammerung dieser beiden Texte. Ich habe es dafür kursiv gedruckt, das konnte ich noch leisten. Bin stolz darauf, dass ich das hingebracht habe. Was tut dieser Text? Nicht dieser Text, der tut auch etwas mit uns, aber dieser Gottesknecht. Vers 1b. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Völkeraspekt. Und zwar interessant, er geht hinaus. Jesaja 2, Jesaja 11 haben wir, die Völker kommen zum Zion, er geht hinaus. Er geht hinaus und bringt das Recht unter die Heiden. Ganz ähnlich in Jesaja 49. Ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an der Weltende. Interessant, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten. Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, bis an der Weltende. Da sagt Gott, Israel ist mir zu wenig. Bloß Israel. Wir merken, da kommt eine heilsgeschichtliche Schau hinein, bis an der Weltende, beim Propheten Jesaja in diesen Gottesknechtsliedern, hinaus zu den Völkern. Das haben wir dann auch im letzten Lied, das ist das bekannteste natürlich. Ich beziehe mich jetzt nur auf den Schluss. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Das sind im Grunde alle. Umfassender Aspekt. Und wenn wir schon dran sind, doch auch noch den Anfang. So wird er viele Heiden besprengen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm zuhalten. In der Rahmung dieses Liedes haben wir auch einen weiten Aspekt über Israel hinaus. Was tut dieser Knecht? Einer für die Heiden. Was tut dieser Knecht noch? Typisch für ihn ist die Verkündigung. Ich muss jetzt immer wieder die richtige Folie suchen. Das ist jetzt ein wenig ein Durcheinander. Ich muss jetzt die Lücken füllen mit einfach so ein bisschen Schwätzen. Jetzt habe ich sie wieder. Also mit meinem Foliensalat wollte ich natürlich allen Pädagoginnen zeigen, wie man es nicht macht. Nicht? Und da lernt man ja auch was davon, wenn man zeigt, wie man es nicht macht. Gott, der Herr hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Interessant, der Aspekt der Verkündigung ist bei diesem Knecht wichtig. Jesaja 42, er bringt das Heil hinaus. Jesaja 50,4, Gott weckt ihm das Ohr. Und irgendwo hatte ich noch Jesaja, jetzt habe ich es gefunden. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merket auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an, er hat meines Namens gedacht, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Meinen Mund. Der Gottesknecht ist berufen zur Verkündigung. Und der Gottesknecht ist berufen zum Leiden. Muss ich nicht auflegen. Jesaja 53, natürlich ganz klar, der Gottesknecht ist der Leidende. Was verkündigt der Gottesknecht den Völkern? Jesaja 42 noch einmal. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Große theologische Debatte, was ist das Recht?
Meines Erachtens erklärt diese Parallele. Und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Das Recht ist definiert, neuer Bund für Israel, Licht gleich Heil für die Heiden. Das ist die Botschaft des Gottesknechts. Für Israel und für alle Völker, Bund und Heil. Wenn wir jetzt diese Gottesknechtslieder zusammensehen, Auftrag für die Völker, Auftrag der Verkündigung, Auftrag des stellvertretenden Todes für alle, für die Schuld aller. Wenn das zusammengehört, dann ist der Auftrag des Knechtes, dass ein stellvertretender Tod, die daraus folgende Auferstehung und Herrschaft über die ganze Welt, allen Völkern zum Heil verkündigt wird. Ich sage noch einmal, wenn die drei Kernaussagen der Gottesknechtslieder als Einheit zu verstehen sind, dann ist es die Aufgabe des Gottesknechtes, dass sein stellvertretendes Sterben für die Sünden der Welt, die daraus resultierende, von Gott geschenkte Auferstehung und Einsetzung zur Herrschaft über alle, der ganzen Welt verkündigt wird. Der ganzen Welt, allen Völkern und Israel. Eine letzte Frage, warum der Begriff Knecht? Verwechseln Sie nicht Knecht mit Sklave? Knecht ist im Hebräischen auch ein Würdetitel. Knecht ist der Würdetitel des Stellvertreters, Vize, des Prokurators. Wenn es hier heißt, siehe, das ist mein Knecht, dann repräsentiert Gott seinen Beauftragten, seinen Stellvertreter. Also der stellvertretende Bundeskanzler, Außenminister Fischer, ist in dieser Begriffsdefinition der Knecht vom Bundeskanzler Schröder. Er ist ein Vize. Der Knecht ist der Vize. Wie zum Beispiel der oberste Knecht bei Abraham, der hat ja einen hohen Rang. Der Eliezer, Dankeschön. Das war kein Sklave. Gibt ja noch viele Stellen dafür. Knecht steht im Alten Testament für viele Menschen, die mit Gott in Verbindung waren, im Gehorsam waren. Knecht begegnet in Sacharja 3, Vers 8 und mehrmals bei Hesekiel für den kommenden Davididen. Sacharja 3, 8, Hesekiel 34, 22 folgender und Hesekiel 37, Vers 24. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Die Wendung mein Knecht kommt im Alten Testament etwa 50 Mal vor. Davon 20 Mal für David. Die Beobachtung, dass Knecht bei Sacharja und Hesekiel für den kommenden Davididen steht und dass die Wendung mein Knecht, vielleicht hat es jemand ausgerechnet, inzwischen 40% der Stellen auf David, von David vorkommt, bringt mich zu dem Verdacht, dass in der Wendung Aufnahme Knecht und in der Wendung mein Knecht eine verborgene Beziehung zu David hergestellt ist. Eine verborgene. Da muss man zuerst draufkommen. Vielleicht deshalb verborgen, dass man nicht sofort mit den anderen davidischen Verheißungen die Verbindung herstellt und den Inhalt auch dieser Texte hört. Denn wie häufig wird in der Auslegung Jesaja 53 verkannt. Das heißt, im Vordergrund der Gottesknechtslieder steht die Verkündigung und der stellvertretende Tod. Und diese Aussagen sollen nicht überdeckt werden durch den königlichen Zug einer Verbindung mit David. Denn es ist ja klar, dass dem Menschen die Sache mit der Sühne und mit dem Sterben immer unangenehm ist. Und dass man dieser Aussage nur allzu sehr ausweicht, und das tut man am besten über die Herrschaftsankündigung. Denn mit so einer tun wir uns viel leichter und die ist uns viel lieber. Die Verkündigung einer endzeitlichen Heilszeit unter dem König David ist uns viel lieber wie die Verheißung eines stellvertretend Leidenden. Und hier soll dieses Profil nicht verschoben, nicht abgeschliffen werden. Und doch, so meine ich, ist der Bezug bewusst hergestellt. An Parallelstellen dazu, dass der König Israels leiden muss, wäre noch zu verweisen auf Jeremia 30, Vers 21. Ich habe versucht, drei Linien darzustellen, drei Gestalten. Die messianische Linie im engeren Sinne, Königtum, Frieden, Davidide, irdische Linie. Die Linie des Gottessohnes, der vom Himmel kommt und Herr über alle Völker wird. Und die Linie des Gottesknechtes, der zuerst Verkündiger ist, der stellvertretend stirbt und dem Gott deshalb, weil er sein Leben gab, so das Ende von Jesaja 53, die Herrschaft über alle Völker gibt. Wie verbinden sich diese Linien in der Erfüllung? Das ist der vierte Punkt. Ich habe noch 2 Minuten, das reicht's. Viertens, die Erfüllung. Es ist keine Frage, dass die Erwartung Israels sich auf die davididische Herrschaftslinie gestützt hat. Das war die Erwartung. Ein König für Israel. Das Ende der verhassten Römer. Einer, der in Jerusalem als König thront und Israel Frieden schenkt. Interessanterweise bewegen sich die Verheißungen im Umfeld der Ankündigung der Geburt Jesu in diesem Zusammenhang. Lesen Sie einmal Lukas 1 und 2. Interessanterweise. Jesus hat diese Erwartungen nicht erfüllt. Johannes der Täufer wurde daran irre, bist du's? Wenn du der erwartete Messias bist, müsstest du mich doch aus dem Gefängnis holen. Das wäre doch zu erwarten von einem König, dass er seinen Vorläufer nicht im Gefängnis sitzen lässt. Das Ende Jesu, wo Petrus und Judas um ihn kämpfen wollten, dass er sich endlich als Messias zeigt, sind gescheitert. Der Einzug in Jerusalem wurde bejubelt, aber Jesus setzte sich nicht auf den Thron. Die Frage, die Jesus begleitet, bist du der Messias? Und die Erwartung, dann übernimm die Herrschaft. Die Erwartung Israels, das andere, die Ordnung der Verheißungen. Erst mit der Erfüllung ordnen sich die Verheißungen. Wenn wir die Verheißungen kombinieren vor der Erfüllung, kann sein, dass wir uns täuschen, weil wir einseitig vorgehen. Das hat Israel gemacht. Das machen wir allzu gerne. Wir werden dann selektiv. Wir ordnen so, wie es uns passt. Wir unterdrücken Jesaja 53 und heben die Königslinie hoch. Erst die Erfüllung ordnet die Verheißungen und fügt sie zusammen. Und deshalb lasse ich in der Betrachtung des Alten Testaments diese Linien bewusst einmal getrennt stehen. Wie soll man sie auch im Alten Testament zusammenbringen? Die Erfüllung durch Jesus. Jesus erfüllt zuerst die prophetische Linie des Gottesknechts in Israel. Er verkündigt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Jesus ist Prediger. Oder wir können auch sagen, Jesus ist Prophet. Denn das Amt des Propheten ist die Verkündigung. Jesus tat auch Wunder, aber nicht zur Eroberung irdischer Herrschaft, interessanterweise. Nicht um den Thron in Jerusalem zu gewinnen, interessanterweise. Also man könnte sagen, keine messianischen Wunder, messianisch im engeren Sinne. Die Erfüllung durch Jesus, zweiter Schritt, Jesus erfüllt durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben, Jesaja 53. Das ist die priesterliche Linie. Er stirbt für die Sünde der Welt. Beides, die Verkündigung und der Tod Jesu, geschahen sichtbar vor der Welt und sind eindeutig bezeugt im Neuen Testament. Und jeder Historiker wird sagen, das ist historisch zuverlässig. Jesu Verkündigung und Jesu Tod. Dritter Schritt, in der Auferstehung stellt sich Gott zu Jesus und seinem stellvertretenden Tod und setzt ihn ein mit der Himmelfahrt zum Herrn über die ganze Welt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Damit erfüllt sich die königliche Linie der messianischen Verheißungen, aber in dieser Zeit unsichtbar vor der Welt und nur im Glauben fassbar, im Glauben der Gemeinde. Vierter Schritt. In dieser Zeit, seit der Himmelfahrt Jesu, die Zeit, in der Jesus der unsichtbar vor der Welt Herrschende ist, sendet Jesus seine Jünger, um seinen stellvertretenden Tod zur Vergebung der Sünde aller Welt zu verkündigen und seine noch nicht sichtbare Herrschaft anzusagen. Die vor der Welt nicht sichtbare Herrschaft ist die Voraussetzung für die Mission. Denn mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wozu? Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Das ist die Verheißung der Gemeinde. Sie hat ihren Grund in der Herrschaft Jesu. Und damit hat die Gemeinde Jesu Anteil am Werk des Gottesknechts von Jesaja 42 bis 53, der Verkündigung des stellvertretenden Leidens und der Auferstehung und der Herrschaft Jesu. Letzter Schritt bei der Wiederkunft wird sich Jesus sichtbar als der König Israels und als der Herr der Welt zeigen. Und ein letztes grundsätzliches, in Jesus verschmilzt die irdische Linie aus dem Hause Davids mit der himmlischen Linie des Menschensohns von Daniel 7. In Jesus verschmilzt die Linie, die Israel gilt, endzeitlicher Heilskönig Israels, mit der Linie von Daniel 7, Herrscher über die ganze Welt. Dass sich diese Linien in Jesus verbinden, ist erst deutlich mit der Erfüllung. Und wie sich diese Erfüllung ordnet, in den drei Schritten Verkündigung, Tod, Auferstehung, Wiederkunft, sichtbarer König vor der Welt, ist auch erst mit der Erfüllung nachvollziehbar. Und so bündeln sich in der Tat in Jesus die Linien des Alten Testaments. Ich habe 5 Minuten überzogen, dafür war die Pause 5 Minuten länger. Also wir nehmen es hier ganz genau, Sie merken es, beziehungsweise ich muss mein schlechtes Gewissen beruhigen. Man bringt ja nicht ständig Neues hervor. Sie können in etwa meine Ausführungen noch etwas ausführlicher nachlesen in diesen beiden Bänden. Die Grundlage, worauf können wir hoffen, ist in etwa die Darstellung dessen, was ich heute ausgeführt habe, noch etwas ausführlicher, wie gesagt, und ein noch umfassenderer Beitrag, nicht vom Raum her, sondern noch mit anderen Aspekten dazugefügt, ist in diesem Buch »Warum Jesus?« Sie haben draußen die Möglichkeit, einmal hineinzuschauen. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Mittagspause, einen guten Nachmittag, viel Freude am immer noch fallenden Schnee und ich hoffe, wir sehen uns morgen nicht in alter, sondern in neuer Frische.